Das heißt, auch ohne die Mithilfe des Patienten kann man keine erfolgreiche oder dauerhaft erfolgreiche Therapie umsetzen.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Laufen, Radfahren oder Schwimmen, das alles wäre nicht möglich ohne unsere Gelenke. Diese sind von Geburt an für jede kleinste Bewegung verantwortlich und müssen täglich enorme Belastungen aushalten. Dabei sind sie nicht nur für das Zusammenspiel und die Verbindung von Muskulatur und Knochen, also die Beweglichkeit, zuständig, sie fungieren auch als eine Art Stoßdämpfer. Massive Belastungen, wie zum Beispiel beim Springen, müssen abgefedert werden. Damit unsere Gelenke so funktionieren, benötigen sie Gelenkflüssigkeit und Knorpel. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Maike Diesner ist Fachärztin für physikalische Therapie und Rehabilitation, konservative Orthopädie, Ernährungs- und Sportmedizinerin. Sie hat mit ihrem Buch Natürlich Schlank bereits einen Bestseller geschrieben. Heute sprechen wir über ihr neues Buch Gelenke im Glück, wo es darum geht, wie man einen Ausfall der Gelenke präventiv entgegenwirken kann. Herzlich willkommen, Dr. Maike Diesner. So, liebe Maike, ich muss ja wirklich sagen, du hast mich ja in deinem Buch gleich am Anfang schon sehr gut abgeholt. Vor allem, was ich so herrlich fand, ich glaube, es ist gleich irgendwie auf Seite 5 oder so, was dieses Buch kann und soll. Und das beantwortest du einfach mal mit einem Satz: dir die Möglichkeit zu einem aktiven, schmerzfreien Leben und einem gut geschmierten Bewegungsapparat zeigen. So, das klingt natürlich erstmal so, dass man denkt so, hey, super, dann habe ich hier jetzt sozusagen die Weltformel für glückliche Gelenke. Wo du dann aber gleich am nächsten Satz mit aufhörst, was dir dieses Buch nicht weismachen will, dass es ein Allheilmittel für alles und alle gibt. So, also von daher, worum geht's denn?
Also das Schlüsselwort, das lautet ganz klar multimodale Therapie. Ja, und das bedeutet, dass man letztendlich verschiedene Therapien ausschöpft im konservativen Bereich, die insgesamt synergistische Effekte haben. Im konkreten Fall zum Beispiel, es hat ein Patient eine aktivierte Kniegelenksarthrose, die auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Dann ist jetzt also nicht die Cortisonspritze das Allheilmittel und auch nicht die das Schmerzmittel, sondern eben der Zusammenfluss aus manueller Therapie, möglicherweise zu Beginn der Behandlung eben auch mal aus einer Cortisonspritze und dann hinterher weiteren zum Beispiel orthobiologischen Injektionsverfahren, wo wir zum Beispiel mit dem körpereigenen Material, also mit Wachstumsfaktoren aus dem Blut der Patienten oder auch mit Stammzellen aus dem Fettgewebe arbeiten, um letztendlich diese entzündlichen Prozesse wieder herunterzufahren. Zusätzlich eben aber auch die Bewegung, das ist ein ganz großer Faktor. Das heißt, auch ohne die Mithilfe des Patienten kann man keine erfolgreiche oder dauerhaft erfolgreiche Therapie umsetzen. Und wichtig ist immer, dass quasi die Therapien, also dieses Portfolio, was man mit dem Patienten zusammenstellt, dass der Patient zum einen 100% dahinter steht, aber eben auch selber motiviert ist, was an seiner Situation zu tun.
Also ich finde, besser hättest du eigentlich unser Konzept in Hamburg vom Landsmedikum nicht beschreiben können. Also ich glaube, Philipp Katterler, schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Chefarzt hier vor Ort, der, glaube ich, wird an alles, was du jetzt gerade gesagt hast, absoluten Haken machen. Und ich finde das aber trotz gerade deshalb so überraschend, ehrlich gesagt, dass diese OP und Schmerzmittel eigentlich so als letzte Instanz erst zu sehen und man in erster Linie irgendwie auf einen guten individuellen Therapieplan setzt, dass das eigentlich immer noch so wenig Leute machen. Also oder ist das eine Fehleinschätzung? Bin ich da jetzt sozusagen nicht aufgeklärt genug oder wie ist deine Einschätzung dazu? Du sollst jetzt kein Kollegenbashing machen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das eher noch der nicht normale Weg ist, eben halt tatsächlich einen solchen ganzheitlichen individuellen Therapieansatz zu fahren.
Ja, ich glaube, das Problem beginnt im Prinzip schon bei unserem Studium, was ja sehr, sehr klassisch schulmedizinisch noch ausgerichtet ist und zum Beispiel so der ganze naturheilkundliche Bereich. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ein Semester da einmal in der Woche eine Vorlesung zu diesem Thema oder eben auch die Ernährungsmedizin ist überhaupt gar kein Bestandteil vom Humanmedizinstudium. Und dann geht es ja hinterher ab in die Kliniken und auch gerade in der Orthopädie ist in der Facharztweiterbildung, finden eben so diese Dinge drumherum relativ wenig Bedeutung. Und das, was ja positiv ist, genauso wie ihr das eben auch betreibt in ja, euren Dependancen, dass eben so dieser gerade Blick über den Tellerrand hinaus ja meistens letztendlich auch den Erfolg bringt, wenn man rechtzeitig mit den Behandlungen einsetzt. Und ich finde, man beobachtet ja jetzt doch immer mehr, dass sich auch mehr Kollegen öffnen, eben diese entsprechenden Zusatzweiterbildungen auch besuchen und den Patienten auch mehr und mehr multimodale Therapien anbieten. Nichtsdestotrotz sind wir ja immer noch mit Spitzenreiter in Europa, was so den Endoprothesen-Einbau betrifft. Und es gibt sicherlich Befunde, ganz klar, wir bieten hier in unserem Konstrukt auch alles an, von der kleinsten konservativen Maßnahme bis hin zu eben dem künstlichen Gelenkersatz. Aber es gibt eben auch viele Fälle, die einfach auch von außen zu uns kommen, die noch gar nicht austherapiert sind. Und somit können eben Operationen oft um Jahre hinausgeschoben werden oder auch manchmal im besten Falle komplett vermieden werden.
Riesenthema, wie du sagst, auch komplett vermieden werden. Also ich finde immer den Klassiker, da haben wir sogar auch mal eine eigene Folge zu gemacht, ist immer so diese Skiunfälle, so wirklich so, dass wenn man sich das Kreuzband reißt, wie häufig dann eigentlich auch immer insbesondere auch die Krankenhäuser vor Ort, also ich möchte jetzt, wir sind ja ein halb österreichisches Unternehmen, deswegen möchte ich jetzt irgendwie nichts gegen die Österreicher sagen, aber trotz allem, man hat ja wirklich das Gefühl, dass die dann immer ja wirklich sagen, ja, also das muss jetzt sofort operiert werden, sonst werden sie da noch quasi, schließt sich das Fenster, wo man noch operieren kann und dann werden sie damit jahrelang was zu tun haben und sowas alles. Die Wahrheit ist ja meistens andersrum, dass man ganz häufig A, dieses zu sehr schnell zusammengeflickte Kreuzband dann, sage ich mal, sowas nicht so ideal verheilt, aber vor allem, dass sich dann auch keiner für diese OP zuständig fühlt. Die Leute reisen dann hier in unserem Fall nach Hamburg wieder zurück und sagen so, oh Mensch, ich glaube, der OP ist irgendwie was nicht so gut gelaufen und kein Mensch fühlt sich dafür zuständig, weil es natürlich auch keiner hier verantwortet hat. Und deswegen, genau was du sagst, also so viele Operationen, die teilweise wirklich ja auch auf Basis von, ich will nicht unbedingt sagen, vielleicht falscher oder schlechter Beratung ist. Es wird wahrscheinlich auch Fälle geben, wo das so ist. Aber ich kenne in meinem persönlichen Umfeld, wir sind ja sehr begeisterte Skifahrer hier in Hamburg, kenne ich ausschließlich Fälle, wo es falsch war, es vor Ort zu machen.
Ja, ich finde also gerade beim künstlichen Gelenkersatz, das ist ja nun eine irreversible Situation, die man da schafft. Ne? Da kann man nichts mehr umkehren und ehe sich jetzt ein Patient eben zu diesem Schritt entschließt, sollte man sich zumindest in einer Fachklinik vorstellen, in der eben zum einen Operateure tätig sind, aber eben auch die konservativ tätigen Kollegen. Und wir machen das immer so, wenn ich jetzt irgendwo nicht mehr weiterkomme mit einem Befund und der Patient auch sagt, Mensch, jetzt habe ich irgendwo fast die Nase voll. Meine Lebensqualität ist doch trotz Ausschöpfen vieler Maßnahmen sehr eingeschränkt. Dann treffen wir uns immer zu dritt mit einem operativ tätigen Kollegen. Und so durch diese Betrachtung von beiden Seiten, also doppelte Betrachtung, kann man dann letztendlich auch mit dem Patienten zusammen das beste Ergebnis erzielen.
Wir hatten auch den Professor Briem, das ist so der Schulterspezialist hier in Hamburg, hatten wir auch schon mal im Podcast und der zum Beispiel sagte auch, also er meint 80% der Schulteroperationen können eigentlich vermieden werden, ehrlich gesagt. Also er sagt selbst, also er ist derjenige, der ganz klar diesen konservativen, also obwohl er wahrscheinlich die meisten Schulteroperationen hier in Hamburg durchführt, ist er derjenige, der immer sagt, wirklich, das sollte die letzte Option sein. Aber ich möchte mal kurz wieder so zu deinem Buch zurückkommen, weil das, was mir eben halt auch besonders gefällt, ist, ich meine, wenn man ein Buch über Gelenke im Glück hat, würde man ja nicht als erstes damit rechnen, so viel über die Ernährung zu lesen. Und da wirst du wahrscheinlich allen Veganern und Vegetariern jetzt irgendwie eine große Freude mitmachen. Da hast du nämlich insbesondere auch einen Teil in deinem Buch, dass besonders die tierischen Produkte die Entzündung im Körper befeuern. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, wie lassen sich diese erkennen, also nicht die tierischen Produkte, sondern die Entzündung und welche sind die Langzeitfolgen solcher Entzündungen?
Ja, wie sich diese erkennen lassen, das ist eine ganz wichtige und auch gute Frage, denn das Tückische daran ist ja, dass chronische Entzündungen ganz klammheimlich entstehen. Das heißt, im Körper bilden sich an verschiedenen Stellen wie so Art kleine Glutnester, die dann durch verschiedene Brandbeschleuniger, unter anderem auch durch unsere Ernährung oder durch eine falsche Ernährung, zu Flammen werden und ja, die Feuer irgendwann immer höher lodern und wir das Ganze erst bemerken, wenn letztendlich schon das Kind fast in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn wir Symptome bemerken, wie Schmerzen oder wie entzündliche Gelenkschwellungen, aber auch Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, wenn wir uns müde und abgeschlagen fühlen, dann sind im Prinzip schon chronische Entzündungsprozesse im Körper eine Weile im Gange. Und wir wissen gerade von tierischen Nahrungsmitteln, also insbesondere vom Schweinefleisch, dass das eben Stoffe enthält, so als Stichwort zum Beispiel die Arachidonsäure, die eben auf zellulärer Ebene, also auf Gewebeebene im Körper zu diesen chronischen Entzündungen führt und dann letztendlich für ein ganzes Potpourri an Erkrankungen zuständig ist. Das betrifft jetzt nicht nur den Bewegungsapparat, die Sehnenansätze, die Muskulatur, aber auch den Gelenkknorpel. Das kann auch zu starkem Übergewicht führen, weil letztendlich die ganzen Stoffwechselregulationen ausgehebelt werden. Das betrifft den rheumatischen Formkreis, auch Stichwort Fibromyalgie, wo ja die Patienten oft so unspezifische Muskelschmerzen haben. Das kann dazu beisteuern, dass sich depressive Verstimmungen und auch Depressionen oder auch andere Stoffwechselerkrankungen entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben eine Sensibilität auch für sich, seinen Körper, aber auch für seine Nahrung entwickelt und letztendlich auch rechtzeitig gegensteuert. Ich rate meinen Patienten immer, die schon Beschwerden haben am Bewegungsapparat, lass die Sau raus aus deiner Ernährung. Das heißt, verzichtet auf Schweinefleisch und vor allem auch auf dessen weiterverarbeitete Produkte. Denn da ist ja nochmal eine ganze andere Menge auch an chemisch-toxischen Zusatzstoffen enthalten, die zusätzlich auch als Brandbeschleuniger in unserem Körper wirken.
Wir kriegen immer solche Essensboxen mehr oder minder regelmäßig immer mal zugeschickt. Und immer wenn wir vergessen, das mal, also ganz häufig ist es auch ausgesetzt, aber immer wenn wir vergessen, irgendwas auszuwählen, bekommen wir immer Schwein. Und keiner bei uns zu Hause isst Schwein. Das ist wirklich immer total. Und das tut mir dann immer noch so doppelt und dreifach weh, weil dann haben wir Schweinefleisch zu Hause. Das heißt also, da wurde ja ein Tier zumindest in irgendeiner Weise verarbeitet und getötet, was dann mehr oder minder A, umsonst gestorben ist. So. Aber auch B, tun mir Schweine sowieso so leid, weil die sind A, so schlaue Tiere und wahnsinnig neugierig. Und wenn man dann irgendwie so noch mal überlegt, dass das einfach auch nahezu ausgeschlossen ist, die artgerecht zu halten, du merkst, ich komme schon wieder vom Thema ab, aber trotz allem freue ich mich natürlich sehr über so eine Aussage, dass man besser kein Fleisch essen sollte, weil mir das wirklich insbesondere bei den intelligenten, neugierigen Tieren wie Schweinen so wahnsinnig leid tut, dass die eben halt so gehalten und gemästet werden, wie es eben halt leider überwiegend doch der Fall ist. Also von daher nehme ich diesen Rat mit auf und sage nochmal an alle unsere HörerInnen, ess kein Schweinefleisch.
Genau.
So, dann komme ich doch mal drüber, wo wir jetzt schon über dieses Thema Entzündungen reden. Hast du denn auch Lebensmittel, die Entzündungskiller sind?
Es gibt eine ganz, ganz lange Liste an Entzündungskillern. Auch in meinem
Du musst Buch, nicht alle verraten, die Leute sollen ja auch noch dein Buch kaufen.
Genau, richtig. Also ein genereller Tipp ist, möglichst frisches, saisonales und wenn möglich auch regionales Obst und Gemüse auf den Teller bringen, denn darin ist eben die höchste Dichte auch an Mikronährstoffen enthalten. Anstelle so dieser ganzen exotischen, teuren, aber auch leider gehypten Superfoods, ob das jetzt die Goji-Beere ist oder Acai. Ich nenne das immer unsere Local Heroes, also Superfoods, die quasi aus der Region kommen und wenn man die dann noch saisonal einkauft, also mehr Mikronährstoffe kann man einfach nicht aufnehmen. Und ein ganz gutes Beispiel kommt ja jetzt auch bald wieder die Blaubeerenzeit. Mhm. Blaubeeren sind im Prinzip Feuerwehr, Gesundheitspolizei und Personal Trainer in einem. Insbesondere in dieser dunklen Schale, in der blauen Schale, stecken ja sogenannte Anthocyane, das sind Antioxidantien, die letztendlich oxidativen Zellstress bekämpfen. Das heißt, schon alleine durch unsere Atmung entstehen ja sogenannte freie Radikale und die attackieren unsere Zellen und sorgen dafür, dass in denen ziemlich viel durcheinander gerät. Diese freien Radikale, die führen auch zu chronischen Erkrankungen, ob das Stoffwechselerkrankungen, sogar Krebserkrankungen sind. Und Blaubeeren, die gehen also diesen freien Radikalen wortwörtlich an den Kragen. Das heißt, die inaktivieren die. Das gilt aber nicht nur für die Blaubeere, sondern eben für alles an Obst und Gemüse, was eine dunkle Schale hat. Das können auch Auberginen sein, das können Brombeeren sein, Himbeeren sein. Also alles das, was rot oder blau und dunkel ist, das gerne so häufig wie möglich verzehren. Dann Lauchgemüse.
Entschuldige, das finde ich wirklich sehr lustig. Ich habe jetzt ja wirklich schon viele, viele Gespräche geführt, aber diese Regel hat mir wirklich noch niemand einer gesagt. Das ist also umso rot oder dunkel, lila oder irgendwie was ist, umso mehr hat man von diesen Oxidantien. Das ist grandios. Also in diesem Zusammenhang wurde mir noch nicht erklärt. Also vielen Dank schon mal.
Okay, dafür. Also das ist
aber ich habe dich gerade unterbrochen und du wolltest gerade mit Lauch weitermachen.
Ja, genau. Die Gruppe vom Lauchgemüse. Also Lauch ist ja so mein Favorit. Es gibt, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich keine Porridge-Stange irgendwie verwerte. Und also im Lauchgemüse, da sind so Schwefelverbindungen und auch die gelten als Entzündungskiller. Auch im Knorpelbereich oder im Bereich der Sehnenansätze, da gibt es auch ganz interessante Studien dazu, dass eben Knoblauch, Zwiebeln, Porree, Lauchzwiebeln, also gerne jeden Tag davon. Leinsamen sind Superfoods und auch Entzündungskiller für die Gelenke. Zum einen enthalten die ja sehr, sehr viele wichtige Ballaststoffe, aber eben auch die Omega-3-Fettsäuren, die ja antientzündlich wirken an unserem Gewebe, unsere Gelenke wieder gut schmieren. Oder der Sesam. Sesam ist ein absoluter Calciumknaller. Das heißt, sorgt eben dafür, dass unser Knochen gut mineralisiert ist. Und zusätzlich stecken im Sesam auch noch zwei Pflanzenhormone, das Sesamin und das Sesamol. Und auch das sind zwei weitere Top-Entzündungskiller. Also man muss gar nicht erst weit ausholen, ne, und da irgendwelche pulverisierten, exotischen Superfoods sich zulegen, sondern die Natur aus der Region hat unheimlich viel zu bieten.
Das ist ja sowieso so, wenn man sich diese Blue Zone-Studien anschaut, diese fünf Regionen in der Welt, wo die Menschen überproportional alt werden, dann sieht man ja, das Einzige, was die Ernährungsweise zusammen, also da quasi als gemeinsamen Nenner hat, ist, dass die meisten sich immer saisonal, regional und so, wie man sich im Grunde schon 100 Jahre da ernährt. Und deswegen... Ich war jetzt Anfang des Jahres in Brasilien, habe da irgendwie gefühlt jeden Tag Acai gegessen, aber da ist das ja auch irgendwie so, da kommt es ja auch her. Deswegen, also jetzt bin ich hier wieder in Hamburg und dann sind es eben halt eher die Blaubeeren und jetzt gerade Spargelzeit und keine Ahnung was, aber was eben halt saisonal regional ist und das macht dann, finde ich, auch wirklich mehr Sinn. Du bist ja sowieso quasi sehr stark auf das Thema Ernährung eingestellt. Du hast ja dieses Buch, ich hatte es einen ganz kurz erwähnt, schon mal zum natürlichen Schlanksein geschrieben, was ja ein totaler Bestseller war. Und da geht es ja in erster Linie um dieses Thema Clean Eating. Und du sprichst es ja schon an, dass eben halt grundsätzliches die Ernährung eben halt eine Auswirkung auf Gelenke, Muskeln und Bänder eben halt hat. Magst du trotzdem vielleicht mal, HörerInnen können natürlich auch dein anderes Buch kaufen, aber vielleicht mal kurz in a nutshell erklären, was du mit Clean Eating meinst?
Ja, Clean Eating, also oder mit dem Clean Eating kann man eben auch hervorragend chronische Entzündungen löschen und viele Krankheiten in ihrem Heilungsprozess unterstützen. Ich habe das ja selber so an meinem eigenen Körper auch damals erlebt. Ich habe eine Urtikaria gehabt, eine Nesselsucht und keiner wusste, wo das herkam. Und das war hinterher so schlimm, dass ich trotz eben dieser ganzen Medikamente, die Dermatologen so verschreiben und ich habe mir Antikörper hinterher gespritzt, ist das nicht in den Griff oder kam es nicht wieder in die Reihe und man wusste den Auslöser nicht. Konnte hinterher keinen Sport mehr machen, weil diese Kleidungsnähte schon alleine durch die Reibung diese Nesselsuchtschübe immer wieder ausgelöst haben. Und wie das manchmal auch als Arzt so ist, bis man dann für die Patienten hat man immer die besten Ratschläge, auch ernährungsmedizinisch. Aber bei mir hat es selber erst sehr spät geklingelt und ich habe dann durch ein anderes TV-Projekt, wo ich eine Diät-Challenge begleitet habe für den WDR, eine Dame, die sehr, sehr viele internistische Erkrankungen hatte, auf das Clean Eating eingestellt. Und als ich die nach 3 Monaten wieder gesehen habe, da war ich so verblüfft von diesen Effekten. Die Frau hatte kein Bluthochdruck mehr, die Blutfettwerte waren wieder im Normbereich. Man hat in der Sonografie gesehen, die hatte also auch eine Fettleber vorher, dass sich die Fettleber in vielen oder in weiten Teilen wieder zurückgebildet hatte und die sprühte einfach vor Energie. Und dann habe ich mir mein eigenes Clean Eating Konzept zusammengestellt und auch ich bin nach 6 Wochen, ich brauchte diese Antikörperspritzen nicht mehr, konnte meinen Antihistaminika-Konsum auf die Hälfte reduzieren und mittlerweile bin ich vollständig beschwerdefrei. Und das zeigt eben, also Clean Eating bedeutet reines, sauberes Essen. Und das bedeutet, dass man eben weitestgehend auf alles, was so stark industriell weiterverarbeitet ist, verzichtet. Das muss man nicht absolutistisch sehen. Ich lebe zum Beispiel nach dem sogenannten 80-zu-20 Prinzip. Das heißt, zu 80%, wenn wir das mal auf eine Woche übertragen, lebe ich clean, versuche eben stark weiterverarbeitete Nahrungsmittel rauszulassen aus meiner täglichen Ernährung. Und in 20% esse ich einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Wenn ich verabredet bin mit einer Freundin, dann darf es auch mal ein Glas Wein sein und auch mal eine Pizza dazu, aber es muss eben unterm Strich passen. Und beim Clean Eating haben eben auch zum Beispiel der Haushaltszucker, so dieser Überkonsum, weil Zucker steckt ja nahezu fast jedem industriellen Lebensmittel, solche Dinge haben eben beim Clean Eating keinen Bestandteil, oder Transfettsäuren, Trennmittel, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker etc. Das heißt, auf dem Teller landen im Prinzip diese frischen, saisonalen, regionalen Lebensmittel, Saaten, Nüsse, und auf der anderen Seite lässt man eben alles das, was chronische Entzündungen im Körper anfeuert, eben auch tierische Produkte, insbesondere auch Kuhmilchprodukte, das ist ja auch ein Thema, das findet eben in der clean Ernährungsweise nur einen sehr, sehr untergeordneten Stellenwert. Am besten ist, man verzichtet ganz drauf, aber wer das jetzt nicht möchte oder kann, der sollte sich eben bewusst sein darüber, dass das chronische Entzündung macht, und den Konsum möglichst reduzieren.
Ja, ich war so überrascht, weil für mich war immer so dieses Thema selber zu Hause kochen sozusagen, war immer so der Schlüssel für auch dieses Thema Clean Eating oder sich insgesamt besser und bewusster zu ernähren. Und das, wo ich aber nie so drüber nachgedacht habe, das hatten wir auch hier mal in einem anderen Gespräch dann mal, das Thema Nudeln, wo ich immer dachte, so, wieso, aber Nudeln, die sind ja so, wie sie die Natur vorgesehen hat, aber sind sie ja natürlich nicht ganz. Aber das ist so ganz interessant, dass man tendiert manchmal dazu, nur weil man dann eben halt zu Hause etwas kocht, frisch kocht, dass man dann gewisse Lebensmittel einfach schon so selbstverständlich da sind, dass sie aber dann doch industriell verarbeitet sind. Und da muss man sich auch drauf besonders gucken. Und du sagtest auch das Thema Kuhmilch jetzt zum Beispiel. Ich finde ja, also ich bin kein Kuhmilch-Fan, ganz im Gegenteil. Ich liebe, ich weiß gar nicht, ob ich hier Schleichwerbung kann ich ja eh machen, aber ich bin so ein Oatly-Fan, so, also wenn man, yeah, wenn man Kaffee hat, dann ich liebe es einfach total. Aber ich finde dann, die anderen müssen wir jetzt ja nicht hier vorführen, aber es gibt ja große Marken, die ja irgendwie ein sehr sauberes Image haben, aber wo du dann wirklich auf die Inhaltsstoffe schaust und dann denkst du, okay, Paracetamol hat weniger Inhaltsstoffe als das, was da jetzt alles drin ist. Also ich nenne es immer die Rache des Lebensmitteltechnikers. Also ich finde, man muss da, also nur weil es vegan ist, heißt es ja dann nicht immer zwingend, dass es besser ist, oder?
Da hast du absolut recht. Ich weiß auch gerade, welche Marke du meinst wahrscheinlich. Also auch das ist Bestandteil vom Clean Eating, eben eine Lebensmittelsensibilität zu entwickeln. Das heißt, sich einfach auch mal damit zu beschäftigen, was steht denn da tatsächlich hinten drauf? Und wie du das auch schon gesagt hast, gerade so bei diesen Pflanzendrinks, da gibt es ja enorme Unterschiede. Du kannst eine Hafermilch kaufen oder eine Reismilch, wo letztendlich das Produkt an sich drin ist. Da ist Wasser drin und Meersalz. Und du kannst eben auch eine kaufen, wo du tatsächlich wo der Beipackzettel vom Ibuprofen kürzer ist, weil das so voll gepropft ist mit irgendwelchen chemisch-toxischen Zusatzstoffen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man nicht auf dieses sogenannte Clean Labeling hereinfällt. Es gibt ja auch ungesunde Produkte, wo dann aber draufsteht, es ist glutenfrei oder es ist vegan, ja, aber es steckt eben voller Zusätze oder voll schlechter Transfette. Und das macht ja die Industrie ganz geschickt, dass sie eben versucht, diesem Produkt, was eigentlich gesundheitsschädlich ist, so ein sauberes Image zu verleihen.
Ich finde es sowieso manchmal so lustig, welche diese Buzzwords, auf die dann alle gucken, sowas wie glutenfrei, wo du dann denkst so, naja, aber warum sollte auch? Weil das Produkt es ja gar nicht hergibt, sozusagen.
Also Kartoffelchips ist ein gutes Beispiel.
Ja, also da könnten wir jetzt auch hier zum Bäcker um die Ecke gehen und dann müsste der Bäcker irgendwie auf, könnte er groß sagen, alle unsere Brote sind ohne Gräten. Habe ich auch nicht erwartet, dass welche drin wären. Also genau. Weißt du, was ich meine? Also, naja. Ich finde ein Thema, hier nochmal schöne Grüße an Lippi, der freut sich immer, wenn ich ihn, besonders wenn ich ihn an diesem Thema dann irgendwie erwähne, das Thema Darmgesundheit. Also ich finde es auch so schön, holy shit, wenn der Darm auf Gelenke und Gesundheit scheißt. Also das zitiere ich hier aus seinem Buch, möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe HörerInnen. Also da würde ich jetzt mal so sagen, kommt man ja nicht gerade als erstes drauf, wenn man sich mit dem Thema Gelenke, Muskulatur und Bänder auseinandersetzt. Aber wahrscheinlich liegt es nahe, wenn man über Ernährung redet und die Auswirkungen, dann kommt der Darm irgendwann ins Spiel, oder?
Ja, ganz genau. Unser gesamter Verdauungstrakt oder Apparat ist ja quasi für die Ver- und Entsorgung auch unseres Körpers zuständig und gleichzeitig aber auch ein wirksames Schutzschild. Das heißt, alles das, was wir über unsere Ernährung aufnehmen, darin sind ja eben auch nicht ganz so gesunde Bestandteile, das soll ja abtransportiert werden und nur die wertvollen Nahrungsbestandteile sollen ja über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. So, jetzt leben in unserem Darm, lebt eine so ganz große Bakterien-Community. Ja, das heißt, das ist die sogenannte Darmflora oder jetzt ganz on vogue ist ja auch der Begriff des Mikrobioms. Und das Mikrobiom, das meint im Prinzip nichts anderes als die gesunden und die schlechten Darmbakterien. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Bewohner. Und das Interessante ist, die entwickeln sich je nach Input. Also je nachdem, was ich esse, setzt sich in Abhängigkeit eben unser Mikrobiom zusammen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich überwiegend von süßen Dingen ernähre oder mich von Fleischprodukten ernähre, dann habe ich zum Beispiel ganz viele Fäulniserreger oder auch eine Überbesiedlung an Pilzen in meinem Darm, die letztendlich zum einen selber Endotoxine produzieren, also proentzündliche Botenstoffe produzieren, die über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Und wenn diese Last zu groß ist, dann wird die Darmschleimhaut irgendwann löchrig. Das heißt, da bilden sich so kleine Poren, sodass immer, immer mehr schlechte Nahrungsbestandteile durch die Darmwand gelangen, dann in den Blutkreislauf und letztendlich auch in unsere Gelenke. Und deswegen ist mir das Thema einfach auch in dem Zusammenhang Gelenke im Glück so wichtig gewesen, dass man eben auch einen Bezug entwickelt, warum die Darmgesundheit so einen enormen Einfluss auch auf die Arthrose oder auf rheumatische Erkrankungen hat. Und wenn wir jetzt das Ganze einmal umkehren und gucken, wie man eben die guten Darmbewohner glücklich machen kann, dann stehen zum Beispiel Präbiotika da an erster Stelle. Und das sind natürliche Nahrungsmittel wie die Artischocke, das ist Fenchelgemüse, das sind Zwiebeln, aber eben auch Kartoffeln, die ja, wenn man die abkühlen lässt, da entsteht eine sogenannte resistente Stärke. Und das ist Futter, was unsere guten Darmbakterien lieben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Probiotika. Da denken wir jetzt zum Beispiel auch an diese Joghurts, die man so im Kühlregal findet. Oder eben auch Nahrungsergänzungspräparate wie Milchsäurebakterien. Aber das ist nicht unbedingt muss, sondern man kann sich zum Beispiel auch wunderbar ganz kostengünstig ernähren und die Darmgesundheit stärken, indem dass man zum Beispiel so eingelegte Dinge häufig verzehrt, wie Gurken, ne, eingelegte Gurken, Maiskolben oder Zwiebeln, Sauerkraut ist, also alles, was eben eingelegt, fermentiert ist. Denn darin sind eben auch ganz viele Milchsäurebakterien, natürliche Milchsäurebakterien, mit denen man die guten Darmbewohner füttern kann.
Ich habe dazu schon auch mal eine Folge aufgenommen mit Paul Hammer, der hat eben halt diese entsprechenden Tests auch macht. Genau das, was du sagst, welche Bakterienstämme man überwiegend hat. Und genau da, also man unterscheidet ja da die Firmikuten und die Bakterioiden. Und das, was du ja angesprochen hast, wenn man sehr viel Süßes isst, dann hat man sehr viele Firmikuten. Und ich mache das gar nicht. Ich mache das gar nicht so viel. Ich habe trotzdem über 80% Firmikuten bei diesem Test gehabt. Also das war wirklich so, wo ich dachte so, oh Gott. Also rein, gut, ich mache sehr, sehr viel Sport, aber rein von meiner Darmzusetzung müsste ich eigentlich massiv adipös sein. Ich glaube, wenn ich mal aufhöre mit Sport, dann bin ich das wahrscheinlich auch aufgrund meiner Darmzusetzung alleine schon. Aber trotz allem sehr, sehr spannendes Thema, womit ich dann eben halt auch überleiten möchte zum Thema Bewegung. Weil natürlich sprichst du in deinem Buch auch über das Thema Bewegung und das aber eben halt auch im Einklang mit den Gelenkbeschwerden, die dann im Zweifelsfall auch schon da sind. trotzdem ja eigentlich ein überraschendes Thema, muss man ja wirklich so sagen, weil man würde jetzt ja immer denken, wenn jemand schon Gelenkbeschwerden hat, dann sollte man ja lieber sich ruhig verhalten.
Ja, das Thema Bewegung, damit geht man ja vielen Patienten richtig auf den Senkel. Aber Bewegung ist letztendlich das A und O bei Gelenkerkrankungen. Auch wenn sich das jetzt erstmal vielleicht irgendwo so ein bisschen weit hergeholt anhört. Indem, dass wir uns regelmäßig bewegen, davon ernährt sich ja der Gelenkknorpel auch. Da muss man sich vorstellen wie so ein Schwamm. Das heißt, der Knorpel ist nicht durchblutet, genauso wenig wie auch unsere Bandscheiben. Und nur in der Bewegung können eben per Diffusion die Nährstoffe aufgesogen werden. Das heißt, in einem Gelenk, das Gelenk ist ja von so einer Gelenkkapsel umhüllt und in dem Gelenk an sich befindet sich ja Gelenkschmiere und darin sind die Nährstoffe für unseren Knorpel. Wenn wir uns jetzt also bewegen, dann saugt sich quasi der Gelenkknorpel voll mit den Nährstoffen und gibt letztendlich die Abfallprodukte wieder nach außen ab in die Gelenkflüssigkeit. Wenn wir jetzt also von morgens bis abends uns den Hintern auf dem Bürostuhl breit sitzen, ja, oder überwiegend auf der Couch herumlümmeln, findet keine Diffusion statt. Das habe ich ja auch so in meinem Buch beschrieben. Nichts geht, wenn sich nichts bewegt. Ja, und insofern ist letztendlich eine regelmäßige Bewegung sehr, sehr wichtig. Allerdings sage ich immer, bewegen mit Köpfchen. Das bedeutet, dass man jetzt nicht in den Schmerz hineinlaufen oder hineintrainieren soll oder um jetzt irgendwelche Übungen letztendlich durchführen zu können, dass man da in irgendeine Schonhaltung verfällt, sodass man noch die darüber und darunter liegenden Etagen überproportional beansprucht. Also nicht trainieren nach dem Motto Augen zu und durch, sondern eben auf ein gelenkschonendes Training setzen. Das, was die Gelenke überhaupt nicht mögen, das sind so Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, Stop-and-Go-Bewegungen, wie wir das zum Beispiel von den Ballsportarten auch erkennen.
Am besten Squash, das war immer das Schlimmste für mich. Ja. Danach konntest du mich also wirklich, also ich glaube, Squash ist eine Sportart, die wurde von Orthopäden erfunden.
Also gerade Stop-and-Go-Bewegungen auf hallem Boden, das ist der Killer für die Kniegelenke unter anderem. Aber die Gelenke, die lieben eben gleichförmige Bewegungsabläufe, möglichst ohne Stauchungsbelastung, wie zum Beispiel das Radfahren, Kraulschwimmen, Aquajoggen, das Trainieren auf dem Crosstrainer, Walken. Wer also unter Gelenkbeschwerden leidet, der sollte eben Sportarten durchführen, die möglichst gleichförmige Bewegungsabläufe beinhalten.
Ja, also quasi klassische Ausdauersportarten dann wahrscheinlich in erster Linie.
Genau, bis auf so das Joggen, ne, in Anführungsstrichen. Beim Joggen hat man eben auch die Stauchungsbelastung auf den Gelenkknorpel. Deswegen wäre da eben Walken deutlich gelenkschonender oder eben das Radfahren auch.
Okay, ausgezeichnet. Dann ein Thema, also wirklich, man hat fast das Gefühl, du würdest für den Lanzerhof arbeiten, weil da wirklich so viele Komponenten von unserem Konzepten drin sind, weil wir sind ja auch immer jemand, der gerade so traditionelle Heilverfahren eben halt zum Großteil auch wieder promotet, weil man einfach sieht, dass sehr viele Dinge damals schon richtig waren. Also da wussten im Grunde unsere Eltern oder teilweise Großeltern doch schon was richtig ist, weil auch das ist ja ein Thema bei dir, dass sogenannte Hausmittelchen sozusagen immer noch aktuell sind.
Absolut. Wichtig, finde ich, ist letztendlich, was so die Hausmittel angeht, und das kommt oft zu kurz auch in der Presse, dass man erstmal verstehen muss, was wie wirkt und warum man das einsetzt. So das beste Beispiel sind ja die Wickel. Auch die haben heutzutage noch einen enormen Stellenwert in der Behandlung bei Beschwerden des Bewegungsapparates, auch wenn da jetzt vielleicht der ein oder andere müde drüber lächelt. Das kann ich verstehen. Das ist weder ein hochmoderner Begriff, noch hört sich das jetzt irgendwie besonders spektakulär an. Aber zum Beispiel bei aktivierten Arthrosen oder auch rheumatischen Erkrankungen, Arthritiden, kann man zum Beispiel sehr gut mit Kohlwickeln arbeiten. Kohl enthält nicht nur super viel Vitamin C, sondern eben kann eben auch Entgiftungsprozesse im Körper eliminieren. Und ich habe einige Patienten, die das sogar von sich aus zu Hause durchführen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Ich empfehle auch oft Retterspitz, ne, dass man sich damit so Umschläge, Auflagen oder Wickeln macht.
Das kannte ich lustigerweise gar nicht. Also ich habe noch nie Retterspitz gehört. Ich habe es das erste Mal in deinem Buch gelesen jetzt.
Retterspitz ist letztendlich, also fördert auch die Abschwellung, zieht Entzündung aus dem Gewebe aufgrund der enthaltenen ätherischen Stoffe und ist letztendlich so ein bisschen eine einfachere und sauberere Lösung, als jetzt den Kohl erstmal auszurollen. Aber es gibt eben auch viele Patienten, die das schon seit Jahren machen und denen das eben auch eine Schmerzlinderung bringt. Bei Prellung oder Verstauchung kann man sich auch Arnika-Auflagen machen, denn in der Arnika-Pflanze sind auch antientzündliche Stoffe enthalten und Stoffe, die abschwellend wirken. Und insofern haben Wickel und Auflagen durchaus einen hohen Stellenwert. Ingwer-Auflagen bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel. Wichtig ist, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, man muss verstehen, warum man was macht, denn man kann auch mit solchen einfachen Hausmitteln jede Menge falsch machen. Mhm. Das heißt, warme Wickel und Auflagen eignen sich zum Beispiel bei muskulären Verspannungen, da wo ich einfach mehr Durchblutung wieder haben möchte und mehr Aktivität im Gewebe oder eben auch bei nicht aktivierten Arthrosen habe ich jetzt aber auf der anderen Seite ein entzündliches Gelenk, also eine Arthrose, die in einem Akutstadium ist, da wäre jetzt ein warmer Wickel das Schlimmste, was ich machen könnte. Oder auch bei Gelenkschwellungen aufgrund von Infektionen. Das heißt, in dem Bereich kämen eher Kälteanwendungen wieder zum Einsatz. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und weiß, warum, wie, was funktioniert, dann kann man eben auch mit Hausmitteln unterstützende Linderungen erzielen.
Gibt es ein ganzes Kapitel zu in deinem Buch,
genau.
Die Wickel. Also von daher, wer mal ganz tief in die Wickelmaterie einsteigen möchte, dann auf jeden Fall da. Komme ich mal zu dem zu meiner vorletzten Frage jetzt eigentlich schon, weil es klingt jetzt ja so, als ob man ja gar keine Schmerzmittel und OPs mehr braucht. Das ist aber ja nicht so, oder?
Nein, das ist absolut nicht so. Also Lifestyle-Änderungen, wie jetzt eine angepasste Ernährung oder eine adäquate Bewegung, die helfen uns ja in der Regel nicht ad hoc aus der Klemme. Das heißt, eine gesunde Ernährung und auch eine regelmäßige Bewegung, das ist die Basis des Ganzen. Aber wenn jetzt jemand unter akuten Schmerzen leidet, der will ja ein bisschen mehr hören als mehr bewegen und sich gesund ernähren. Und insbesondere auch, wenn chronische Schmerzen bestehen über einen langen Zeitraum oder ein akuter, starker Schmerz, hat man ja immer auch die Gefahr, dass die Patienten in so eine Art Schonhaltung verfallen, eine Fehlbelastung, sodass eben auch Beschwerden an ganz anderen Körperstellen daraus resultieren. Und deswegen bin ich überhaupt kein Feind der Pille. Also eine Pille ist nicht unbedingt immer der letzte Wille. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt akute Schmerzen habe, dann ist es besser, ich nehme einfach mal über mehrere Tage ein Präparat, was nicht nur schmerzlindernd, sondern eben auch antientzündlich wirkt, um erstmal so diesen Aktivierungsprozess wieder herunterzudrosseln. Natürlich gekoppelt, und hier sind wir wieder bei unserem Schlüsselwort der Multimodalität, gekoppelt mit physiotherapeutischen Maßnahmen oder physikaltherapeutischen Therapien. Und was das Thema Operation betrifft, natürlich gilt erst Ausschöpfen aller konservativ zur Verfügung stehenden Maßnahmen, die letztendlich auch befundgerecht sind. Aber es gibt ohne Zweifel eben auch Befunde, die operiert werden müssen. Ne? Als kurzes Beispiel, ich habe jetzt neulich eine 13-Jährige in der Sprechstunde gehabt, die ist Kickboxerin und die kam mit Knieschmerzen. Und da würde man ja erstmal denken, es ist ein Wachstumsschmerz, wird wieder vergehen. Wir haben aber trotzdem MRT gemacht und haben einen großen Knorpelschaden gesehen, die sie sich eben beim Sport zugezogen hat. Und in so einem Fall würden wir jetzt nicht sagen, so jetzt gucken wir erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie weit wir da mit konservativen Methoden kommen. Denn dann hätte das Mädchen ja ruckzuck irgendwann, wenn man die jetzt nicht operieren würde, wird die ja eine Arthrose entwickeln, richtig, eine manifeste. Und so ein Befund gehört natürlich dann auch operiert. Wichtig ist immer, dass die Therapien, die wir letztendlich unseren Patienten anraten, dass die eben auch zum Befund passen.
Meine letzte Frage ist eigentlich immer dieselbe Frage. Es geht nochmal um den ultimativen Tipp oder einen letzten Tipp für unsere ZuhörerInnen. In deinem Fall wahrscheinlich, was Gelenke glücklich macht. Du hast jetzt ja schon sehr, sehr viel erzählt. Hast du noch was du uns mitgeben könntest?
Ja, also meine Grundmessage ist im Prinzip, dass es kein Allheilmittel gibt und auch nicht die eine Wunderpille. Das heißt, entscheidend ist das Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Therapien und nur das kann letztendlich die Gelenke dauerhaft glücklich machen. Wer sich jetzt gesund ernährt, wer sich regelmäßig bewegt, der macht schon mal vieles richtig. Was mir aber auf der anderen Seite auch wichtig ist, ist, dass man nichts irgendwie mit einer Askese betreibt, ja, oder dass man das Ganze jetzt irgendwo dogmatisch sieht, denn wir sind ja auch soziale Wesen und wir sollen auch Spaß haben am Leben. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass die Lebensqualität des Patienten erhalten ist. Und deswegen also ruhig auch mal ein Glas Wein trinken und auch mal eine Pommes essen. Letztendlich unterm Strich muss es passen. Und niemals aufgeben, sondern wirklich dranbleiben, auch wenn man irgendwo mal rückschrittig unterwegs ist. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Sag mal, Maike, mir hat es ja wirklich Spaß gemacht, dein Buch zu lesen, weil es ja wirklich sehr, sehr lustige Anekdoten da auch so drin sind. Also was heißt Anekdoten? Überschriften mit pack deinen Schmerz am Wickel oder jetzt wird's heiß oder get your butt up oder keine Ahnung was. Hast du da einen Comedy-Ghostwriter? Also schreibt dir da Mickey Beisenherz noch ein paar Headlines oder kommt das alles von dir?
Nee, das kommt tatsächlich aus mir selbst heraus. Das Ganze ist entstanden, weil ich ja selber auch viel lese und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass ich auf Seite 20 schon hätte einschlafen können. Und mir ist einfach wichtig, es gibt ja schon so viele Ratgeber im Ernährungsbereich und auch im Bereich von Gelenkerkrankungen, Rückenschmerzen, dass das Buch bei dem Leser nicht im Schrank mumifiziert, sondern dass der einfach Spaß hat am Lesen. Und ich finde, alles, worüber wir schmunzeln müssen, das bleibt einfach auch länger im Gedächtnis.
Ich hoffe, es hat Ihnen diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine Nachricht bzw. eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten möchte ich Ihnen an dieser Stelle nochmal die Folge 105 nahelegen. Hier sprechen wir mit Dr. Philipp Katterla über das Thema Arthrose, was ja auch zu dem Thema Gelenke passt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.